offizielle US-Politik gegenüber Taiwan war ja immer strategische Ambiguität. Es gibt ja keine feste Militärallianz, wo die USA verbindlich zugesagt haben, dass sie Taiwan verteidigen würden.
Es gibt sogar einen Ausdruck dafür im Chinesischen in Taiwan. Yi Mei Lun heißt das. Das ist die Zweifel an den USA-Theorie.
Bei Trump habe ich dann doch etwas größere Zweifel, ob er bereit wäre, das Leben amerikanischer Soldaten für die Verteidigung dieser Insel zu mobilisieren.
Der militärische Schlag, wir sagen das immer so einfach, aber das ist natürlich ein unheimlich großes, mit viel Risiken behaftetes Unterfangen für China.
America First bedeutet auch, dass die USA sich vor allem um sich selbst kümmern.
Herzlich willkommen zum SWP-Podcast. 13.000 Kilometer, das ist ungefähr die Entfernung in Luftlinie zwischen Washington DC und Taipei, der Hauptstadt Taiwans. 13.000 Gründe also für Donald Trump, theoretisch zu sagen oder in irgendeinem sozialen Netzwerk in Großbuchstaben zu schreiben, none of our business, geht uns irgendwie nichts an. Hat er ja ansatzweise bei der deutlich näher gelegenen Ukraine, die ja zudem auch noch an NATO-Territorium grenzt, auch schon gemacht. Aber die Beziehung der USA zu Taiwan ist, wie im Falle der Ukraine auch, nicht ohne einen dritten Player zu analysieren, zu dem Trump dann eben doch ein besonderes Verhältnis pflegt, und das ist China. Und diese Analyse machen wir ein Jahr nach dem Amtsantritt von Taiwans Präsident Lai Ching-te mit Dr. Angela Stanzel aus der Forschungsgruppe Asien und mit Dr. Johannes Timm aus der Forschungsgruppe Amerika. Hallo und herzlich willkommen Ihnen beiden.
Hallo, vielen Dank.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Und mein Name ist Dominik Schottner, hallo auch von meiner Seite. Frau Stanzel, Sie waren ja mit Herrn Timm und ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen vor kurzem für ein paar Tage in Taiwan. Wie oft haben Sie denn da den Namen Donald Trump gehört in Ihren Gesprächen?
Genau, wir waren 4 Tage dort und hatten ein volles Programm mit Meetings, mit Ministerienvertretern, Thinktanks und so weiter. Und ich würde sagen, dass wir in fast jedem Treffen über Donald Trump und die USA gesprochen haben, wobei man auch vielleicht hinzufügen sollte, dass natürlich das Ziel der Reise unter anderem auch war, diese Dreiecksbeziehungen China, USA, Taiwan zu beleuchten. Das heißt, es war also eigentlich unvermeidbar, über Trump zu sprechen.
Wie genau Sie da über ihn gesprochen haben, was die andere Seite Ihnen dazu auch gesagt hat, kommen wir natürlich gleich noch dazu. Wir wollen aber noch ein bisschen eintauchen in Ihre Erlebnisse, Herr Timm. Sie waren das erste Mal in Taiwan. Haben Sie was von dieser besonderen Situation vor Ort gespürt mit dem großen Nachbarn China?
Ja, also wenn wir von unseren Eindrücken sprechen, dann fällt natürlich besonders auf, dass man in den Treffen, den offiziellen Meetings, sehr viel über die akute Bedrohung durch China gegenüber Taiwan spricht. Und dann, wenn man sozusagen aus den Meetings rauskommt, in den Alltag zurückkehrt und im öffentlichen Raum eigentlich nicht so viel davon zu merken ist. Das Leben geht weiter. Mit einer kleinen Ausnahme, es sind tatsächlich im Stadtbild überall Luftschutzräume ausgewiesen.
Aber in die mussten Sie nicht in diesen paar Tagen?
Nein, in die mussten wir nicht. Angela Stanzel hatte uns auch im Vorfeld gesagt, dass im schlimmsten Fall tatsächlich die U-Bahn der sicherste Ort ist. Aber auch dazu kam es zum Glück nicht.
Weil, Frau Stanzel, die U-Bahn?
Die U-Bahn, die ist sehr tief und damit einer der sichersten Räume in Taiwan, während diese Luftschutzräume im Endeffekt meistens eher sowas wie Turnhallen sind oder andere Räumlichkeiten, die zur Verfügung gestellt wurden. Aber so richtige Bunker, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sind es im Endeffekt nicht.
Sie hatten ja offensichtlich schon mal Erfahrungen. Sie waren schon das eine oder andere Mal in Taiwan, haben auch, wenn ich richtig informiert bin, familiäre Beziehungen dahin. Woran machen Sie dann die angespannte Lage fest? Sie haben ja schon da den einen oder anderen Eindruck gewinnen können.
Also es ist schon so, dass sehr deutlich China den Druck erhöht hat auf Taiwan. Das sehen wir hier in Deutschland natürlich auch anhand der großen Militärmanöver Chinas um Taiwan herum, die immer größer werden, die immer öfter stattfinden. Aber so im alltäglichen Leben, wie Johannes Timm das erwähnt hatte, merken das natürlich vor allem die Leute aus der außen- und sicherheitspolitischen Community, dass beispielsweise Cyberattacken zunehmen, Desinformationskampagnen zunehmen. Wie Johannes auch gesagt hatte, es ist im öffentlichen Raum ist ja kein Krieg zu spüren. Also Taiwan befindet sich nicht in einem Krieg. Es gibt auch keine Terrorattacken oder so auf Taiwaner oder auf öffentlichen Plätzen. Es gibt, wie wir gehört hatten, in Taiwan noch nicht mal so große Kriminalität, dass beispielsweise die Ärzte vor Ort nicht wissen, wie sie Schusswaffenwunden verarzten können. Also das trainieren die beispielsweise gerade. Mhm. Also eigentlich fehlt viel an Erfahrung. Aber es kommt darauf an, wohin man guckt in der Gesellschaft. Es gibt natürlich Teile der Gesellschaft, die sind da schon etwas sensibilisierter. Sie, Herr Schottner, hatten gerade meinen familiären Hintergrund erwähnt. In der Verwandtschaft sieht man diese Diskrepanz sehr genau. Da gibt es viele meiner Cousinen und Cousins, die auch noch als Touristen nach China reisen und China besuchen, während ein anderer beispielsweise Pilot ist und erzählt, dass er jedes Mal, wenn er in Taiwan landet oder von Taiwan abfliegt, er über den Funk die Kampfjets der Chinesen hören kann. Und da hat er natürlich eine ganz andere Wahrnehmung auf diese Bedrohungslage als der normale Taiwaner, der einfach seinen Alltag nachgeht.
Wenn ich da noch mal ganz kurz nachhaken darf, was ich ganz interessant fand, in Deutschland hört man natürlich viel über die Militärmanöver, über die Manöver der Marine und der Küstenwache um die Insel herum. Was ich interessant fand und wo ich auch viel gelernt habe auf dieser Reise, ist, wie schwierig es ist, unter diesen Bedingungen Innenpolitik zu machen. Also Taiwan ist ja eine offene demokratische Gesellschaft und es ist auch ganz normal, dass die unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Ansätze haben, auch gegenüber China. Aber da sich China eben permanent auch in die Innenpolitik einmischt, durch Desinformation, auch durch Versuche, Leute auf ihre Seite zu ziehen und die China-freundliche Politik fordern, dafür zu belohnen, das wirft dann eben Zweifel auf, ob nicht das bestimmte Positionen in der taiwanesischen Innenpolitik, die erstmal legitim sind, vielleicht doch Taiwan dann gegenüber China schwächen am Ende. Das fand ich ganz interessant.
Also es gibt schon so eine Art hybride Kriegsführung, die zu spüren
also
ist.
Also die ist sehr stark, die hybride Kriegsführung. Also man kann natürlich darüber diskutieren, was hybrid ist, aber im taiwanischen Verständnis ist das sehr umfassend. Da fallen diese besagten Cyberattacken beispielsweise rein. Das fällt aber auch rein, dass diese Cyberattacken nicht mehr nur beispielsweise Firmen angreifen oder taiwanische Regierungsinstitutionen, sondern vermehrt beispielsweise auch ausgerichtet ist auf kritische Infrastrukturen in Taiwan. Und also um mal kurz Zahlen zu nennen, das waren letztes Jahr tagtäglich 2,4 Millionen Attacken nur auf taiwanische Regierungsinstitutionen.
Jeden Tag?
Jeden Tag im Durchschnitt. Und das ist doppelt so viel wie 2023. Mhm. Und bei Desinformationskampagnen, also diesen Fake News Wellen sozusagen, mit denen die Insel immer wieder überhäuft sind, sind das ähnliche Zahlen. Also auch da sehen wir eine Verdopplung im Vergleich zu den Vorjahren.
Und jetzt haben Sie gerade schon sozusagen die Jahreszahlen angesprochen. Wir sprechen unter anderem auch, weil jetzt sozusagen in diesen Tagen sich Seattle Tsai Ing-te vor einem Jahr zum Präsidenten gewählt wurde. Korrigieren Sie mich, der als Peking kritisch gilt. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Er hat ihm ist sein Ruf vorausgeeilt, sozusagen, bevor er als Präsident gewählt wurde, weil er einmal etwas gesagt hat, was interpretiert werden kann als eine Pro-Unabhängigkeitshaltung. Und das ist ein sehr sensibles und sehr wichtiges und komplexes Thema zwischen Taiwan und China, weil die Volksrepublik Taiwan für sich beansprucht und deswegen darf Taiwan sich nicht unabhängig erklären. Die Partei, der Tsai Ing-te aber angehört, die steht offiziell eigentlich für Unabhängigkeit, auch wenn sie diese nie wirklich angestrebt hat, weil sich die Taiwaner natürlich darüber bewusst sind, wenn sie diesen Schritt gehen würden, dann würden sie Peking so sehr provozieren, dass Peking sich wahrscheinlich gezwungen sehen würde, einen Krieg zu beginnen.
Und hat sich da in dem Jahr jetzt seiner Amtszeit schon was grundlegend verändert oder ist das eine gewisse Kontinuität im Vergleich zu seiner Vorgängerin?
Nee, also da hat sich sehr deutlich etwas geändert. Also ich hatte die Zahlen jetzt anhand der Beispiele Cyberattacken, Desinformation schon genannt. Auch die Militärmanöver sind gefallen. Auch hier sehen wir, dass die allergrößten Militärmanöver im letzten Jahr stattgefunden haben. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch eine Kontinuität geben darin, dass China die Militärmanöver erstens immer größer macht, zweitens sie immer näher ranrücken an Taiwan, also an die Insel selber. Und drittens, dieses Jahr Anfang April fand beispielsweise auch eins der größten Militärmanöver statt, das ohne Ankündigung stattgefunden hat. Auch das ist sozusagen ein Novum. Was aber ganz besonders bezeichnend ist, ist, dass Peking anscheinend sich auch an dieser Person Tsai Ing-te festgebissen hat. Mhm. Also so, wie er im Endeffekt beschimpft wird aus Peking heraus, das hat seine Vorgängerin nicht so erlebt. Er wird beispielsweise als Parasit bezeichnet, als Separatist, eben als Unabhängigkeitsbefürworter und hat da auch mit diversen innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Johannes hatte das kurz erwähnt, aber jetzt waren beispielsweise seit Anfang des Jahres wurden Enthüllungen gemacht, wo Spione entdeckt wurden. Also Menschen, die für China spionieren oder sich für Chinas Interessen einsetzen, und zwar in Militärkreisen bis hin zu den engsten Kreisen von Lai Ching-te. Und damit steht er natürlich auch vor einer ganz anderen oder viel stärkeren Herausforderung als seine Vorgängerin.
Ja, und ist das, glauben Sie, Teil der Eskalation hin zu einem militärischen Schlag, dass man auch ihn gezielt da versucht zu diskreditieren, oder deutet es auf was anderes hin?
Also es könnte das sein, man kann das nie ausschließen, wobei ich ja auch immer darauf verweise, dass der militärische Schlag, wir sagen das immer so einfach, aber das ist natürlich ein unheimlich großes, mit viel Risiken behaftetes Unterfangen für China. Aber was zum Beispiel eine Strategie sein könnte, ist, dass man Lai Ching-te so diskreditiert, und auch seine Partei, die DPP, dass bei den nächsten Wahlen die Taiwaner vielleicht geneigt sind, dann die andere Partei zu wählen. Das ist die KMT, die Kuomintang, die eher als China-freundlich gilt und China nah ist und auch noch Kommunikationskanäle nach China hat. Und das ist eigentlich die favorisierte Partei auch für Peking.
Ja.
Also das könnte eine Strategie sein.
Welche Partner hat Taiwan, auf die sie sich verlassen kann?
Also ich glaube, über die USA werden wir gleich noch sprechen. Mhm. Die USA sind natürlich der wichtigste.
Ist weit weg, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe.
Ist weit weg, aber irgendwie auch nicht, weil die USA natürlich bis jetzt eigentlich immer der engagierteste Partner waren, der auch Waffen verkauft hat an Taiwan, es in internationalen Organisationen gefördert hat und so weiter und so fort. Aber das lassen wir mal kurz beiseite, klammern das mal aus. In den letzten Jahren sehen wir, dass auch andere Länder verstärkt nach Taiwan gucken und Taiwan auch versucht, so eine Außenpolitik zu betreiben, die nach like-minded, also nach gleichgesinnten Partnern sucht. Dazu gehören Japan, Australien, auch Kanada und natürlich auch europäische Staaten inklusive Deutschland. Es gibt auch so eine Plattform, könnte man sagen, die Interparlamentarische Allianz für China heißt die. Da versammeln sich diese gleichgesinnten Staaten und versuchen, bestimmte Themen, die Taiwan betreffen oder die Beziehung zwischen Taiwan und China, in die Parlamente ihrer Länder zu tragen. Und
da ist Warum heißt das für China?
Weil es eigentlich um China-Themen geht, Menschenrechtsverletzungen oder auch Chinas Verhalten, aggressives Verhalten im südchinesischen Meer. Aber weil China sich vor allem gegenüber Taiwan so aggressiv äußert, kann man sagen, dass diese Allianz, IPAC kurz, sich inzwischen eigentlich vor allem für diese Taiwan-Themen einsetzt.
Ich frage auch deswegen, weil Taiwan ja auch Republik China genannt wird und
das
im
stimmt.
Gegensatz zur Volksrepublik China.
Genau.
Deswegen fragte ich nach, dieser Aufklärung. Also lassen Sie uns über die USA sprechen, Herr Tim. Sie sind ja USA-Experte bei der SWP. Würden Sie denn unter Trump die USA weiter als Partner Taiwans bezeichnen?
Also es ist so, dass in den USA beim Thema Taiwan immer noch die größte Einigkeit herrscht. Wir haben ja zum Beispiel mit Blick auf Russland erlebt, dass es da durchaus inzwischen Unterschiede zwischen den Parteien gibt, wie das Thema gesehen wird, und auch der Krieg in der Ukraine. Das ist bisher offiziell beim Thema Taiwan noch nicht so. China ist aus amerikanischer Sicht die zentrale strategische Herausforderung. Da sind sich beide Parteien einig, da sind sich fast alle im außenpolitischen Establishment einig. Und daraus folgt so ein bisschen, dass man Taiwan auch in seinem Status weiter unterstützt. Einmal aus geostrategischen Gründen, aber eben auch, weil es eine Demokratie ist, eben ein gleichgesinnter Staat, und natürlich, weil es eine große Bedeutung in wirtschaftlicher Hinsicht hat. Insbesondere in der Produktion von Halbleitern ist es die weltweit führende Macht. Das gilt im Prinzip für fast alle, mit einer großen Ausnahme, bei der wir es wieder mal nicht so genau wissen, und die heißt Donald Trump. Wir wissen, Donald Trump ist jemand, der sich nicht für Details interessiert. Also ich gehe davon aus, dass er über die Feinheiten der amerikanischen Taiwan-Politik gar nicht so genau informiert ist. Und er ist jemand, dem Partner und Alliierte und eine unverrückbare Solidarität zu Partnern eben nicht so wichtig ist. America First bedeutet auch, dass die USA sich vor allem um sich selbst kümmern. Mhm. Und da hat man tatsächlich auch schon selbst unter Leuten, die eigentlich als Hardliner gegenüber Taiwan gelten, wie ein Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, schon eine leichte Anpassung gemerkt. Nun hatten wir gerade kürzlich eine wichtige Rede des amerikanischen Verteidigungsministers, Pete Hegseth. Der hat beim Shangri-La-Dialog in Singapur eine sehr traditionelle Rede gehalten, die eigentlich eine Kontinuität der bisherigen amerikanischen Politik gegenüber Taiwan und China darstellt, also so wie sie vor Trump war. Mhm. Und er hat also nochmal bekräftigt, dass die USA ein verlässlicher Partner sind. Er hat sehr deutlich gesagt, dass eine Bedrohung von China ausgeht und dass aber ein Angriff Chinas auf Taiwan katastrophale Konsequenzen für die Region und die Welt hätte.
Aber er hat vor allem auch, wir können auch kurz reinhören, ich habe die Rede natürlich auch gehört, gesehen, mitgebracht. Er hat gesagt, dass eben gerade unter Präsident Trumps Amtszeit, während seiner Amtszeit, Taiwan einen Angriff Chinas sozusagen nicht fürchten müsste.
President Trump has also said that communist China will not invade Taiwan on his watch. So our goal is to prevent war, to make the cost too high, and peace the only option.
Also.
Ja, auch das ist nicht.
Muss man doch aber auch mal für bare Münze nehmen können eigentlich, oder?
Also das ist ja das generelle Framing, was die Trump-Regierung für sich beansprucht, dass Donald Trump den Frieden will, dass er sich sozusagen mit allen einigen kann, dass er anderen Ländern keine Moralpredigten hält und dass er der große Dealmaker ist. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig, was die Verlässlichkeit von seinen Aussagen angeht. Zum einen, weil wir kennen ja nun inzwischen Trump seit vielen Jahren und er ist einfach nicht sehr verlässlich. Er ist sehr erratisch und unberechenbar. Und diese Grunddisposition, dass ihm andere eigentlich egal sind, die sprechen für mich auch dagegen. Wir wissen natürlich nicht, wie Trump reagieren würde und damit unterscheidet er sich auch gar nicht so sehr von seinen Vorgängern, denn die offizielle US-Politik gegenüber Taiwan war ja immer strategische Ambiguität. Es gibt ja keine feste Militärallianz, wo die USA verbindlich zugesagt haben, dass sie Taiwan verteidigen würden im Fall eines chinesischen Angriffs. Aber das war immer so ein bisschen die Implikation. Und bei Trump habe ich dann doch etwas größere Zweifel, ob er bereit wäre, das Leben amerikanischer Soldaten für die Verteidigung dieser Insel, die, wie Sie gesagt haben, 13.000 Kilometer von Washington entfernt liegt, mobilisieren würde oder in Kauf nehmen würde.
Frau Stanzlow hatte
nur sich gemeldet. Also es ist kein Widerspruch, aber ich würde noch hinzufügen, dass für Taiwan die erste Trump-Administration natürlich sehr positiv war. Also man hat einen Präzedenzfall sozusagen. Während der ersten Administration hat Trump mehr Waffen an Taiwan verkauft. Er hat einige Regularien geändert, sodass hochrangige Besuche Taiwan besuchen dürfen und umgekehrt. Und eigentlich hat er sich sehr für Taiwan eingesetzt. Das heißt, ja, sorry.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und auch da würde ich eine Parallele zu Russland und der Ukraine sehen. Also in der ersten Amtszeit wurde die US-Außenpolitik noch stärker von Leuten aus dem Establishment bestimmt, die tatsächlich traditionelle Positionen vertreten haben. Und auch der Ukraine hat Trump unter seiner ersten Amtszeit Waffen geliefert und in der Sache sich sozusagen für die Ukraine stark gemacht. Und ich sehe eben den großen Unterschied. Wie gesagt, das ist jetzt keine definitive Aussage, wie er sich verhalten wird. Nur ein Fragezeichen, ob wir uns so sicher sein können, dass er Taiwan beisteht. Ich sehe eben den großen Unterschied daran, dass er jetzt seine Politik sehr viel stärker selbst bestimmt und dass die Leute, die unter ihm arbeiten, sehr viel loyaler sind. Und eben auch die Republikanische Partei, auch im Kongress eigentlich praktisch keine eigene außenpolitische Linie mehr verfolgt, sondern immer genau das macht, was Trump von ihnen verlangt.
Ist das im Falle Taiwans denn auch absehbar? Weil wenn ich mich an die Ukraine erinnere, da haben die ja durchaus auch Waffenverkäufe bewilligt, unter gewissen Voraussetzungen zumindest auch weiterhin, oder?
Ja, also die Waffenverkäufe an Taiwan gehen auf jeden Fall weiter. Also da steht noch einiges aus, was schon vertraglich zugesagt wurde, aber noch nicht geliefert wurde. Da gibt es große Lieferrückstände, aber prinzipiell, und das hat Pete Hegseth in seiner Rede auch sehr stark deutlich gemacht, geht es weiter darum, Taiwans Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Es ist auch eine gewisse Veränderung der Strategie zu beobachten, die vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrung des Ukraine-Kriegs zu bewerten ist. Und das bedeutet, dass man von konventionellen großen Waffensystemen mehr zu kleineren, moderneren Waffen wie Drohnen wechselt. Und das, was dahinter steht, ist das, was man als Stachelschweinstrategie bezeichnet. Also Taiwan soll in die Lage versetzt werden, sich selbst besser verteidigen zu können und die Kosten einer chinesischen Invasion so sehr zu erhöhen, indem sie harten Widerstand leisten, dass diese Kosten für China dann eben zu hoch wären.
Mhm. Frau Stanzel, wie wird Trump in Taiwan?
Also diese Unsicherheit, die treibt natürlich auch viele Taiwaner um. Es gab auch vor Trump schon eine wachsende Unsicherheit betreffend der Frage, wie verlässlich die USA noch sind. Vor allem sollte es zu einer militärischen Eskalation mit der Volksrepublik kommen. Man muss auch hinzufügen, dass diese Zweifel auch durch China angetrieben werden. Also diese Desinformation beispielsweise zielt auch darauf ab, diese Skepsis den USA gegenüber weiter zu verstärken. Es gibt sogar einen Ausdruck dafür im Chinesischen, in Taiwan. Yi Mei Lun heißt das. Das ist die Zweifel an den USA-Theorie. Also es gibt schon sehr tiefgreifende Unsicherheit oder Skepsis. Das zeigen auch Umfragen übrigens. Also,
aber ist die an Donald Trump gekoppelt, diese
die
Skepsis?
Die ist nicht
oder?
Nur an Donald Trump gekoppelt, aber sie wurde natürlich durch seine auch Kommentare, die er schon vor seiner Wahl gemacht hat, verstärkt. Ne? Also, dass die Taiwaner das Chipgeschäft klauen den Amerikanern, dass sie ihren Verteidigungshaushalt auf 10% erhöhen sollten. Also so eigentlich relativ unsägliche Kommentare und daran wird das festgemacht. Ja.
Was sehr deutlich auf der Reise zu spüren war, was wir halt immer wieder gehört haben, ist, einerseits zögern die Taiwanesen natürlich sehr stark, die USA direkt zu kritisieren oder auch Donald Trump direkt zu kritisieren, weil sie eben so abhängig sind. Sie haben eigentlich keine Alternativen zu dem Schutz der USA. Andererseits
auch nicht auf diese Zollerhebung direkt reagiert.
Richtig,
ne?
Sie haben als eins der wenigen Länder praktisch keine Gegenzölle erhoben, aber sie waren schon erstaunt, um es vorsichtig zu formulieren, darüber, dass auch Taiwan mit einem 32-prozentigen Zoll erstmal belegt wurde durch die Trump-Administration. Es wurde immer von den sogenannten reziproken Zöllen gesprochen und das war so ein geflügeltes Wort, was immer wieder vorkam. Und es war schon zwischen den Zeilen herauszulesen, dass es auch in Taiwan eine gewisse Skepsis gibt und dass sie sich sozusagen der Unsicherheit dieser Zusagen sehr bewusst sind.
Mhm. Vielleicht machen wir an der Stelle mal einen Cut. Natürlich könnten wir noch sehr viel ausführlicher darüber sprechen. Gerade, dass es da eigene Wörter dafür gibt, finde ich natürlich hochspannend. Einer, der in diesen Tagen zu seinem ersten offiziellen Besuch bei Donald Trump ist, ist der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Kennen Sie beide die Haltung des Kanzlers zu Taiwan?
Also ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich erinnere mich, dass er 2022 mal die ersten Reisen, die Bundestagsabgeordnete geplant haben, auch begrüßt haben nach Taiwan. Er ist selber nicht nach Taiwan gereist, aber er hat es befürwortet, dass unsere Bundestagsabgeordneten dorthin reisen. Ich denke, man muss sich erstmal vielleicht seine China-Politik anschauen. Da kann man vielleicht mehr von ableiten, zumindest anhand der Kommentare, die er gemacht hat oder auch anhand des Koalitionsvertrags sieht man zumindest, dass in der Theorie er doch eher China-kritisch ist, also vor allem den Schwerpunkt auf die Rivalität zu China setzt und auch immer wieder betont hat, dass es sehr wichtig ist, diese Abhängigkeiten, diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu China zu reduzieren. Mhm. Das kann man vielleicht als etwas, ja, Gutes für Taiwan interpretieren, aber am Ende muss man abwarten, wie er das, was er gesagt hat, in die Tat umsetzen wird.
Aber glauben Sie, Herr Tim, dass es auf der Tagesordnung steht beim Besuch in Washington, Taiwan?
Ich bin nicht sicher, ob das Thema jetzt Priorität haben wird. Grundsätzlich hat man ja bei Friedrich Merz schon gesehen, dass er auch bei anderen Themen schon eine gewisse Flexibilität gezeigt hat. Aber ich glaube eben, das Thema Taiwan steht sicherlich nicht ganz oben auf seiner Agenda. Wir sind nicht sehr stark mit bestimmten Wünschen an die deutsche Politik konfrontiert gewesen auf der Reise, jedenfalls nicht so explizit. Ich glaube, was in den Gesprächen so ein bisschen durchklang, war der Wunsch nach einer etwas konsistenteren Politik. Das war wohl in der Vergangenheit nicht immer alles so konsistent, da wurde viel improvisiert und natürlich ist immer sehr stark zu spüren gewesen in der Vergangenheit, dass die Taiwan-Politik Deutschlands und auch ein Stück weit der EU sich immer sehr stark aus der China-Politik abgeleitet hat. Und ich glaube, die Taiwanesen würden sich schon von Deutschland und der EU wünschen, dass sie stärker um ihrer selbst willen wahrgenommen werden und dass die Deutschen nicht immer schon aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber China besonders vorsichtig in Bezug auf Taiwan agieren.
Die Dreiecksbeziehungen Taiwan, China, USA und was auch die Ukraine und Deutschland damit zu tun haben, haben uns erklärt Dr. Angela Stanzel und Dr. Johannes Timm. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank auch.
Sehr gerne.
Und herzlichen Dank auch an Maya Däne, die Redaktion für diesen Podcast hatte. Mehr Lesestoff und Links zu dem Thema finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Abonnieren Sie auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und Blue Sky. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und anderen Interessierten weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Thank you.